Guten Morgen auch von mir. Fröhliche Weihnachten. Wir hatten gestern noch eine Textlese, also diese Predigt, die ich heute halte, habe ich gestern bei uns in Friedberg gehalten. Und wir hatten da eine Textlesung noch vorher, die habt ihr vielleicht gestern auch gehabt. Das ist diese ganze Vorgeschichte, diese Bekannte aus dem Lukas-Evangelium, wo es dann anfängt mit dem klassischen Luthertext: und es begab sich zu der Zeit, dass vom Kaiser Augustus ein Gebot ausging, dass alle Welt sich schätzen lasse. Und ihr kennt die Geschichte, Maria und Josef, sie schwanger und nur verlobt, die beiden, machen sich auf den Weg nach Bethlehem und da kommt das Kind nicht im Krankenhaus, sondern in einem Stall zur Welt. Und die Engel kommen und jubilieren: Friede den Menschen seines Wohlgefallens. Das war so die Textlesung, die wir vorher hatten. Darum geht es nicht so sehr in der Predigt. Aber ich habe es jetzt doch nochmal in Kurzfassung dazu gemacht. Kleine Anmerkung von mir nochmal, falls ihr irritiert seid, dass ich immer wieder mal so ein bisschen dahin blinzle. Ich sehe gerade nicht so gut. Deshalb kann es sein, dass ich ab und zu mal stocke und meinen Text hier erstmal wieder versuche zu entziffern. Ja, eine ganz normale Familie, über die ich heute reden möchte. Ich habe mal so überlegt, ich war früher, bevor ich Pastor wurde, Buchhändler. Und aus dieser Zeit habe ich noch so in Erinnerung, dass der Held in den meisten Geschichten, Kinderbüchern, die sich so um Weihnachten drehen, nicht Josef ist. Es ist auch nicht Maria. Und es ist auch nicht der Neugeborene oder auch noch nicht geborene Jesus. Der wahre Held in den Geschichten ist meistens der Esel. Und auch in so manchen, also ich meine, wir haben ihn vorhin auf dem Bild gesehen, von der Krippe, da ist der Esel drauf. Ich weiß nicht, ob hier auch ein Esel ist. Da ist auch ein Esel. Also der Esel gehört irgendwie dazu und er taucht ja auch in manchem christlichen Lied gut auf. Der Esel war zur Zeit Jesu sowas wie der Kleinwagen des kleinen Mannes. Sowas wie, vielleicht kennen wir es noch so aus, wie eine Ente, so ein 2CV von Citroën. Schlecht gepolstert, sperrige Lenkung, aber trotzdem leistungsfähiger Motor und sparsam im Verbrauch. Und wenn man sich sowas mal anguckt, so ein Esel kann auch durchaus seine 25 PS liefern. Ob Maria und Josef tatsächlich so einen Esel hatten, wissen wir nicht. Die Bibel erzählt davon nichts. Ochs und Esel sind einfach, schätze mal, irgendwelche Sachen, die dazu erfunden wurden, um das Ganze etwas schöner, idyllischer zu machen. Ja, aber nicht in den Geschichten selber. Wie auch immer, auf jeden Fall, Ochs und Esel können dabei gewesen sein, wir wissen es nicht. Der Esel ist nicht auszuschließen. Aber eigentlich will ich jetzt die Esel Esel sein lassen, denn eigentlich geht es ja um eine ganz normale Familie. Um eine ganz gewöhnliche Familie mit ganz gewöhnlichen Menschen. Muss man sich ja schon überlegen, Maria und Josef waren keine Abendländer, es waren Morgenländer. Ausländer halt. Und wenn die jetzt nach Deutschland gekommen wären und Deutsch lernen würden, dann würden sie vielleicht tatsächlich mit so einem Dialekt sprechen. Das ist nicht auszuschließen. Und mir geht es immer so, wenn ich dieses Lied von der stillen Nacht höre und da diese Zeile "Holder Knabe im lockigen Haar" höre oder singe, heute ja mehr, früher habe ich ja nur gehört, da war für mich im Ohr immer der blonde Knabe mit lockigem Haar. Keine Ahnung, ich habe das halt immer so verstanden, aber ich habe bis heute dieses Bild, wenn ich das Lied höre, von einem blonden kleinen Jungen, der da mit lockigen Haaren in der Krippe liegt. Ist natürlich nicht so. Wer da in der Krippe lag, das war ein ganz normales Kind aus Israel, wahrscheinlich eher weniger Haare und die wahrscheinlich eher schwarz. Ein ganz normaler kleiner Windelfüller halt. Und die Mutter, Maria, ziemlich fertig vermutlich, aber total glücklich. Schwere Geburt nach der Wanderung dahin, direkt von der Straße ab in die Wehen. Kein Taxi, sondern bestenfalls ein harter Eselsrücken als Transporthilfe. Ganz schön hart. Und Josef? Josef war vermutlich eher etwas überfordert. Das erste Kind, dann in dieser Situation. Ich denke, er kann mir gut vorstellen, der war etwas planlos. Also eigentlich auch so ein ganz normaler junger Vater. Und da haben wir dann eben Windelfüller, euphorische Mutter, planloser Vater, eine ganz normale Familie eben. Ich möchte euch noch mit euch nochmal jetzt anschauen, was macht aus dieser ganz normalen Familie, wie wird aus dieser ganz normalen Familie eine ganz normale jüdische Familie? Jesus wuchs als Teil einer traditionellen jüdischen Kleinfamilie heran. Und schon in der Geschichte von Jesu Herkunft, die ausführlich in den zwei ersten Kapiteln von Lukas erzählt werden, wird das deutlich. Da schickte Gott den Engel Gabriel zu einer Jungfrau in die Stadt Nazareth in Galiläa. Sie war mit einem Mann verlobt, der Josef hieß und ein Nachkomme Davids war. Die Jungfrau hieß Maria. Verlobt zu sein bedeutete zu dieser Zeit, das war ein verbindliches Eheversprechen. Wer eine Verlobung auflöste, beging sowas wie eine Scheidung. Die eigentliche Ehe aber begann tatsächlich erst, wenn Braut und Bräutigam zusammenzogen. Für Maria war es natürlich ein Schreck, als da plötzlich ein Engel vor ihr stand und das, was er ihr gesagt hatte, war auch erstmal schockierend. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den sollst du den Namen Jesus geben. Er ist zu Großem bestimmt und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vorfahren David geben. Er wird für immer als König herrschen über die Nachkommen Jakobs. Seine Herrschaft wird niemals aufhören. Lassen wir das mit dem Thron mal weg. Dann wäre das für Maria eigentlich erstmal eine coole Nachricht gewesen, denn ihr wird ein Sohn verkündet. Sie wird einen Sohn gebären. Sie hat dann ihrer Tante Elisabeth eigentlich mitbekommen, wie schlimm es ist, als Frau kinderlos zu sein. Was für eine Schande das in den Augen der Menschen war. Und jetzt prophezeit ihr dieser Engel, du wirst einen Sohn bekommen. Also sie wird nicht in diese Situation kommen wie ihre Tante. Aber trotzdem hat sie irgendwie gemerkt, da ist ein Haken an der Sache. Und dieser Haken ist eben, das finde ich, geht aus diesem Text hervor, dass sie nicht davon ausgeht, dass dieses Kind von ihrem Verlobten bzw. von ihrem Ehemann Josef sein würde. Und deshalb fragt sie auch nach, wie soll das möglich sein? Ich habe doch noch nie mit einem Mann geschlafen. Ich habe hier eine Übersetzung genommen, eine neuere Übersetzung, die Basisbibel, die ist relativ nah am Text, aber ist sprachlich mehr dem angepasst, was wir heute verstehen. Also ich habe noch nie mit einem Mann geschlafen, ist einfach, wie soll ich sagen, die moderne Version von ich hatte noch keinen Mann erkannt oder wem er es bei Luther stehen mag. Obwohl ihr ein Bote Gottes gegenüberstand, hatte sie Einwände, und zwar aus ihrer Sicht natürlich vollkommen berechtigte Einwände. Bei allem Gehorsam, mit dem sie sich Gott unterwerfen wollte, blieb sie doch fest in ihrer jüdischen Tradition. Ohne Hochzeit kein Sex, ohne Ehemann kein Kind. Und das war eine gute Tradition, denn sie ging ja auf die Gebote Gottes in der Tora, in den 5 Büchern Mose zurück. Und auch da wird schon deutlich, die Verführung einer Verlobten war genauso schlimm wie Ehebruch. Und entsprechend wurde es auch bestraft. Wohlgemerkt, beide Ehebrecher. Mit ihrer Skepsis gegen die Ankündigung des Engels zeigt Maria also gleichzeitig auch, dass sie Gott und seinen Geboten gegenüber gehorsam ist. Nun ja, der Engel wusste, wie er sie überzeugen kann. Er antwortete: Der Heilige Geist wird auf dich kommen. Die Kraft des Höchsten wird dieses Wunder in dir bewirken. Deshalb wird das Kind, das du erwartest, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Da sagte Maria: Ich diene dem Herrn. Es soll an mir geschehen, wie du gesagt hast. Da verließ sie der Engel. Gott zwingt Maria nicht, die Mutter von Jesus zu werden. Sie soll das aus ihrem ganz eigenen, freien Willen entscheiden. Ich bin sicher, hätte sie Nein gesagt, dann hätte sie halt irgendwann Josef endgültig geheiratet, wäre zu ihm gekommen und hätte ein ganz normales Leben geführt. Nur eben, dass der Sohn Gottes nicht ihr Sohn gewesen wäre. Und es gibt da noch einen Vers, den habe ich jetzt unterschlagen. Der Engel sagt ihr nämlich noch, bevor er ihr ankündigt, dass sie schwanger wird: Fürchte dich nicht, Maria. Gott schenkt dir seine Gnade. Und diese Gnade hätte Gott auch nicht weggenommen, wenn Maria Nein gesagt hätte. Was Gott schenkt, das fordert er nicht zurück. Gottes Geschenke sind nicht an Gegenleistung gebunden. Natürlich könnten wir sagen, nein, danke, brauche ich gerade nicht. Dann zwingt Gott auch seine Gnade nicht auf. Aber seine Angebote bleiben bestehen. Ich denke, wenn ich jemandem etwas anbiete, hey, ich tue dir einen Gefallen, er sagt, nee, brauche ich gerade nicht. Dann komme ich vielleicht nochmal und nochmal und wenn ich gut drauf bin, noch ein, zweimal und dann habe ich gesagt, okay, komm, lass. Gott ist nicht so. Gottes Angebote sind ohne Verfallsdatum. Man kann jederzeit Ja sagen. Aber für Maria war dieses ja gar nicht mal die Frage, denn sie hat ja Ja gesagt. Und Josef? Wo ist der Platz in dieser Geschichte für ihn, in dieser Geschichte einer ganz normalen jüdischen Familie? Josef war mit Maria verlobt. Und viel mehr wissen wir tatsächlich nicht über die Beziehung der beiden. Er war wohl ein recht netter Kerl. Denn Matthäus beschreibt ihn im ersten Kapitel seines Evangeliums so, Rita hat es gerade vorgelesen, zur Geburt von Jesus Christus kam es so. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Sie hatten noch nicht miteinander geschlafen. Da stellte sich heraus, dass Maria schwanger war aus dem Heiligen Geist. Ihr Mann Josef lebte nach Gottes Gewillen, aber er wollte Maria nicht bloßstellen. Deshalb wollte er sich von ihr trennen, ohne Aufsehen zu erregen. Josef lebte nach dem Willen Gottes. Marias vermeintlicher Treuebruch oder Ehebruch wäre Anlass gewesen, ja fast verpflichtend gewesen für ihn, sie vor Gericht zu bringen. Immerhin hatte sie in seinen Augen Ehebruch begangen. Vor ein paar Jahren, in meiner letzten Buchhändlerzeit in Wetzlar, hatte ich mal eine Kundin, eine alte Dame, die suchte Weihnachtskarten raus. Aber keine mit Maria, denn Maria ist eine Hure. Ich war da ein bisschen schockiert, das hat sie auch gemerkt und dann hat sie mir erklärt, das hat sie in ihrer Konfirmandenzeit gelernt. Der Pfarrer hätte genau das gesagt, Maria hätte ein Kind bekommen ohne Ehemann, die war eine Hure. Okay, habe ich mir gedacht, interessant. Wenn Josef das gedacht hätte, hätte ich das ja noch verstehen können. Aber ein Theologe des 20. Jahrhunderts? Eigentlich unbegreiflich. Ich kann es mir nur so erklären, dass er irgendwie seine Ablehnung des katholischen Marienkults, der katholischen Marienverehrung, so überdreht hatte, dass Maria für ihn einfach nur böse war. Aber sei es drum. Aber es ist ein Bild, was sich über Jahrhunderte scheinbar bei manchen Leuten durchzieht. Dieses Bild, was Josef auch zuerst hatte. Was Josef tatsächlich dachte und fühlte, können wir nur erahnen. Auf jeden Fall wollte er Maria nicht bloßstellen und schon gar nicht bestrafen lassen. Vielleicht dachte er, wenn er sich heimlich vom Acker macht, dann würde man ihm die Schuld an der Sache geben. Dann wäre er derjenige, wo es dann hieß, ja, er hat erst Maria geschwängert und dann haut er da ab. Für Josef war vielleicht der Gedanke da, wenn ich verschwinde, dann ist es doch okay, dann kann sie den anderen heiraten. Also wirklich eigentlich ein echt netter Typ. Aber Gott hatte Einwände. Im Traum erschien ihm ein Engel des Herrn und sagte, Josef, du Nachkomme Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist aus dem Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten. Er befreit es von aller Schuld. Josef träumt ähnliche Worte, wie auch Maria sie vom Engel gehört hat. Und der Traum überzeugt ihn. Der Traum überzeugt ihn. Er bleibt bei Maria und zieht mit ihr nach Bethlehem. Maria und Josef, das waren beides gottesfürchtige Juden. Und deshalb haben sie ganz selbstverständlich auch ihren Sohn Jesus in dieser Tradition großgezogen. Das fing am 8. Tag nach der Geburt mit der Beschneidung an. Die Beschneidung war ja so das Hineinnehmen in den Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hatte, angefangen mit Mose, über Abraham, ja eigentlich bis heute. Genau, viel mehr wissen wir gar nicht über diese Familie von Jesus. Es gibt noch diese Episode, wo Jesus als 12-Jähriger im Tempel lehrte. Man kann sagen, natürlich, und da wird auch was dran sein, er war da vom Heiligen Geist auch geleitet schon. Aber man weiß aus den von historischen Funden, von Texten, dass Jungen und auch viele Mädchen in die Synagogenschulen gingen und da wirklich eine tiefgründige Ausbildung bekommen haben. Also die waren theologisch besser gebildet als mancher Erwachsener heute, der sein Leben lang Christ ist. Deshalb kann dieser 12-jährige Jesus, der von Kind auf in dieser Tradition aufgewachsen ist, schon wahrscheinlich gute Fragen beantwortet oder Fragen gut beantwortet haben, bei denen wir heute irgendwie ein bisschen hilflos daständen. Jesus wurde als Jude geboren, er lebte als Jude und er starb als Jude. Er hörte nie auf, Teil einer ganz normalen jüdischen Familie zu sein. Aber das, was Jesus ganz besonders machte, ist, dass er überhaupt als Mensch lebte. Denn ihm stand ja die göttliche Macht zu. Gott und Gottes Sohn, das sind ja einer. Wir glauben ja nicht an zwei oder drei Götter, wie uns manchmal vorgeworfen wird, gerade vom Islam. Es gibt nur einen Gott. Gott und Jesus sind einer. Und diese Macht hat er freiwillig aufgegeben. So beschreibt es Paulus im Philipperbrief. Stattdessen wurde er ein sterblicher, ein einfacher Mensch, ein Arbeiter, kein Krieger oder kein Fürst. Er lebte als Mensch unter Menschen. Jesus war nicht abgehoben. Er kannte das Leben mit seinen Freuden und Leiden aus eigener Erfahrung. Und das ist das eigentliche Wunder an Weihnachten. Gott wurde Mensch. Das ist der Grund, warum wir Weihnachten feiern. Gott wurde Mensch. Er wurde als ein schutzbedürftiges Kind geboren, wie jeder Mensch. Er lebte den Gewalten der Welt ausgeliefert, wie jeder Mensch. Und er starb, so wie auch wir eines Tages sterben werden. In allem war er wie wir. Und ich denke, bei einigen von euch tickt es jetzt und ihr setzt automatisch hinterher, außer in der Sünde. Denn das steht so im Hebräerbrief. Und das ist es, was ihn von uns unterschieden hat. Wir, durch die Bank, sind durchweg Sünde. Wir trennen uns durch unser Denken, Fühlen und Handeln immer und immer wieder von Gott. Gott wurde in Jesus zwar ein Mensch, aber sein göttliches Wesen hat er nicht aufgegeben. Deshalb konnte Jesus auch überhaupt nicht sündigen, also sich von Gott trennen oder abwenden. Und ich will es auch nochmal anders sagen. Sünde bedeutet nicht in erster Linie, dass wir etwas Falsches tun. Etwas, was zum Beispiel Gottes Geboten oder auch einfach nur einem moralischen Empfinden zu widerspricht. Sünde bedeutet, dass ich nicht in der Lage bin, so zu sein wie Jesus. Ich kann es einfach nicht. Niemand kann das. Und genau deshalb wurde Jesus ja Mensch. Jesus wurde Mensch, damit er die Folgen meiner Sünde und auch deiner Sünde wegnehmen konnte. Heute feiern wir den Anfang unserer Rettung. Heute an Weihnachten ist genau der Tag, wo wir wie im Lied von der stillen Nacht singen können, Christ, der Retter, ist da. Gott hat uns schon immer geliebt. Auch das steht in der Bibel bei Jeremia. Auch jetzt, gerade in diesem Moment, kannst du wirklich sicher sein, Gott liebt dich. Er liebt jeden von uns. Er liebt jede von uns. Jeden Menschen auf der ganzen Welt. Auch die, die sich gerade ziemlich mies benehmen, Kriege führen, andere unterdrücken, Frauen die Rechte wegnehmen. Gott liebt sie alle. Obwohl Gott, als Jesus Mensch wurde, und Zurückweisung, Verachtung, Verleumdung und Misshandlung erfuhr. Er liebt uns, obwohl er gefoltert und schließlich ermordet wurde. Er hat das alles aus Liebe zu uns auf sich genommen. Wenn wir also Weihnachten feiern, dann steht nicht so ein niedliches kleines Baby in der Krippe im Mittelpunkt, sondern da steht dieser allmächtige Gott im Mittelpunkt, der alle Macht aufgegeben hat, der zu diesem hilflosen Menschenkind wurde. Aus Liebe zu uns. Und was er dafür erwartet, ist eigentlich nur, dass wir diese Liebe weitergeben. Am Heiligabend, an Weihnachten, an jedem Tag unseres Lebens. Und das Schöne ist, die Liebe Gottes ist ein Geschenk, die können wir teilen ohne Ende und wir haben nicht weniger davon. Im Gegenteil, für uns empfindet es vielleicht sogar so an, als würde es mehr werden. Vielleicht ist dieses Bild, was ich am Anfang hatte, von dem Esel auf dem Weg zur Krippe, gar nicht so dumm gewesen. Vielleicht sollte ich, alter Esel, mich auch ab und zu mal bewusster auf dem Weg zur Krippe machen. Einfach um mehr anzubeten, um noch mehr zu staunen über Gottes Liebe, die mir gilt, die dir gilt. Und ich lade dich ein, komm doch mit. Amen.